auch vor allen Dingen im Moment, wo die Welt so ein bisschen in Aufruhr ist und überall irgendwie sich was bewegt und man gar nicht mehr so genau weiß, was Sache ist, bieten Bücher dann doch schon mal zu dem einen oder anderen Thema eine etwas bessere Orientierung als irgendein Tweet oder ja eine Schlagzeile in der Zeitung.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer ihr den Podcast hört, zu Nachts im Buchladen. Herzlich willkommen zum zweiten Podcast in diesem Jahr. Heute bin ich in Hamm in der Buchhandlung Margret Holota und das muss ich sagen, ist für mich was Besonderes, denn hier habe ich vor vielen, vielen, vielen Jahren selbst die Ausbildung zur Buchhändlerin gemacht und meine Chefin von damals ist heute die Frau, die mich durch den Buchladen führt. Das ist Margret Holota. Schön, dass ich von dir beraten werden darf.
Ja klar, immer wieder gerne.
Als ich damals, ich glaube das war 2006, 2007, habe ich bei dir die Ausbildung gemacht und da war das ja so, dass du noch einen etwas kleineren Buchladen hattest. Das war so ein Laden, wo also es gab natürlich Neuerscheinungen, aber du hast eigentlich immer deine Lieblingsbücher empfohlen. Und da gab es so ein Buch, das war über total viele Jahre der Empfehlungshit Nummer 1. Das war Janice Diener, als der Blues begann. Und irgendwie, egal wer reinkam in den Laden, der musste einmal mindestens mit diesem Buch rausgegangen sein. Verkaufst du das immer noch?
Ja, leider gibt es das nicht mehr. Es ist tatsächlich seit einigen Jahren vergriffen. Und ich muss mal ein bisschen Dampf machen bei Rowohlt, ob die das nicht nochmal wieder auflegen wollen. Weil das ist einfach zeitlos super schön.
Also ich kann mich dunkel daran erinnern, es ging irgendwie um Musik, es ging aber auch um eine Frauengeschichte und da kam auch Gewalt drin vor. Ehrlich gesagt, ich habe es 100-mal verkauft, aber ich weiß gar nicht mehr die Geschichte.
Ja, es ist die Geschichte um eine Frau, die früher also als weiße Blues-Sängerin Karriere gemacht hat und jetzt aber mit ihren zwei Kindern, dem Mann in einem Familienhaus lebt und manchmal aber so in Anführungsstrichen Anfälle bekommt. Also sie hat dann Kopfschmerzen, muss sich zurückziehen und die Kinder finden das natürlich merkwürdig, die sind noch kleiner und ja, wie sie nun mal sind, neugierig, gehen sie auch irgendwann mal auf den Dachboden und finden dort alte Filmaufnahmen von der Mutter eben als Blues-Sängerin. Und so nach und nach entfaltet sich dann die Geschichte dieser Mutter, die tatsächlich irgendwann mal Gewaltopfer geworden ist. Heute würde es unter dem Hashtag MeToo laufen.
Jetzt klingelt es wieder. Weißt du, wie viel Prozent deiner Kunden damals das Buch von dir verkauft bekommen haben?
Ja, bestimmt 90%.
Also für alle, die noch nicht damit ausgestattet sind, wir arbeiten bei Rowohlt dran. Ansonsten kann man das Buch bestimmt auch antiquarisch bei Booklooker oder so holen, weil das ist, glaube ich, echt die größte Empfehlung, die du in deinem Leben hier ausgesprochen hast, ne?
Ja. Also ich glaube, das habe ich wirklich hunderte von Malen verkauft und immer wieder mit Überzeugung und eben eins der wenigen Bücher, wo ich damals schon Umtauschrecht drauf gegeben habe, wenn es nicht gefällt. Und ich habe tatsächlich keins wiederbekommen, natürlich. Ne? Also ja, weil es alle gut fanden. Und ich glaube, ich habe da viele mit angefixt.
Ich war ja damals nur 2 Jahre in der Ausbildung, aber ich hatte tatsächlich während der Zeit auch so ein super Lieblingsbuch. Das war von Elif Shafak, Der Bastard von Istanbul. Das war kurioserweise auch so, dass wir das nur hier bei uns in diesem Buchladen verkauft haben. Irgendwie, das war jetzt kein besonderer Bestseller, aber wir haben das immer verkauft. Und das würde ich tatsächlich an dieser Stelle auch nochmal empfehlen, weil es da nämlich um Frauen in Istanbul geht und es ist eine Familiengeschichte und das war so ein Buch, was so besonders bewundernswert auf den Punkt gebracht hat, die Unterschiede in Istanbul, Orient und Occident, die neue Türkei, die alte Türkei, wie die aufeinander getroffen sind, moderne Frauen, aber auch Menschen, die einen Gin auf der Schulter haben und die sich im Kaffeesatz die Zukunft lesen lassen. Also das war und ist, glaube ich, auch echt einfach immer noch meine All-Time-Empfehlung, die ich an der Stelle jetzt, obwohl ich keine Buchhändlerin mehr bin, gerne aussprechen dürfte. Und ich freue mich, weil du hast heute auch nicht nur Neuerscheinungen rausgeholt, sondern hast dir auch so einen echten Klassiker genommen, den du heute besonders ans Herz legen wolltest.
Ja, das ist ein Buch aus den 80er Jahren, den viele der Hörerinnen und Hörer sicherlich kennen werden. Aber wir haben im Moment aus gegebenem Anlass so einen kleinen Kälte, Eis und weiße Covertisch sozusagen. Und da war das drauf und dachte ich, ja, das ist eigentlich nochmal eine Empfehlung wert. Und zwar von Stendhal Dolny, Die Entdeckung der Langsamkeit. Und das ist eben die Lebensgeschichte von John Franklin, der Zeit seines Lebens davon geträumt hat und die Vision hatte, die Nordwestpassage zu entdecken, was ihm schließlich auch gelungen ist und was ein großes Wunder war, weil er eigentlich von Natur aus so langsam war, also sowohl im Denken als auch in der Bewegung, dass er fast als behindert galt und oder gehandicapt. trotzdem hat er es geschafft mit seiner Beharrlichkeit. Das ist sehr unterhaltsam geschrieben für mich. Allerdings muss ich dazu sagen, da war die Zustimmung, wenn ich das empfohlen habe, nicht immer hundertprozentig, weil man muss auch tatsächlich selber sich auf die Langsamkeit in diesem Buch einlassen. Also das schwappt total über, finde ich. Und wenn man so hektisch ist oder eine hektische Zeit hat oder überhaupt gar nicht ruhig bleiben will oder kann, ist das vielleicht keine geeignete Lektüre. Aber jetzt im Winter, vielleicht an so einem kalten, verregneten Sonntagnachmittag, wenn man Muße hat, würde ich das doch nochmal empfehlen, diese Geschichte von Stan Nadolny, weil es hat A, seinen Ruhm begründet und das natürlich zu Recht. Und es ist einfach eine fantastische Lebensgeschichte auch.
Ich muss ehrlich gesagt nachhaken, weil ich das Buch nicht gelesen habe, wenn er die Nordwestpassage entdeckt hat. Ist es denn auch ein Reisebuch?
Nee, es ist eher ein Abenteuerbuch. Also ein Reisebuch ist es nicht. Also es ist einfach eine Biografie oder ein biografischer Roman. Und ja, natürlich ein biografischer Roman, weil es gibt natürlich auch Dialoge, wo der Autor natürlich nicht dabei war. Deswegen ist es romanhaft und erzählt aber eben in dieser Form die Lebensgeschichte dieses außergewöhnlichen Menschen. Es ist kein Reisebericht.
Und wenn du sagst, du hast das jetzt nochmal auf dem Tisch liegen, auf dem Eis- und Schneetisch, wird das denn auch noch viel gekauft dann? Oder musst du dich besonders bemüht daneben stellen und sagen, hallo, das ist meine Empfehlung?
Ja, freiwillig nimmt's keiner. Also jetzt im Moment, also Stan Nadolny ist so ganz weg vom Fenster und danach ist ja auch jetzt nicht mehr so ganz viel gekommen von ihm, was ähnlichen Erfolg gehabt hätte. Also gerade, sag ich mal, bei Menschen, die unter 50 sind, bedarf es einer Empfehlung, damit dieses Buch mitgenommen wird. So, aber ich glaube, es ist jetzt nicht unmodern geworden.
Aber hiermit ausgesprochen von dir, also Margret Holota von der Buchhandlung Holota empfiehlt Stan Nadolny die Entdeckung der Langsamkeit. Und falls ihr in Hamm seid, könnt ihr da vorbeikommen. Es gibt den Eis- und Schneebüchertisch, da liegt es dann wahrscheinlich auch noch drauf. So, und die anderen Bücher, die du heute rausgekramt hast, die sind tatsächlich aktuell, Zeitgeist sogar.
Ja, eins ist auch von diesem besagten Tisch, heißt auch Herz auf Eis und ist von Isabelle Autissier, ist vor 3 Jahren, glaube ich, gebunden herausgekommen, gibt es mit dem Taschenbuch.
Und hat auch tatsächlich ein weißes Schneecover, ne? Das sieht wirklich nach Winter aus.
Ja, spielt tatsächlich, sagen wir so, kurz vor der Antarktis. Es geht um ein junges Paar französischer Nationalität und die beiden sind so um die 30. Er ist Grafikdesigner, irgendwas in der Werbebranche und sie ist knochentrockene Juristin bei der Verwaltung der Stadt und die wollen natürlich irgendwann eine Familie gründen und haben sich gesagt, also bevor das richtig losgeht, nehmen wir uns noch mal eine Auszeit. Sind jetzt auch nicht gerade arm und wir wollen noch mal was von der Welt sehen. Und er ist halt so ein Segler und sie ist Bergsteigerin. Und da einigen sie sich dann doch darauf, einmal um die Welt zu segeln oder eine Segeltour zu machen, Segeltouren. Und auf ihrer Reise landen sie irgendwann da im Südpazifik an so einer einsamen Insel, wo sie eigentlich nicht landen dürften, weil das verboten ist, verbotenes Terrain. Und sie ankern dort aber und gehen auf die Insel, um dort einen Berg zu besteigen. Und während sie dort auf der Insel sind, bricht ein ziemlich heftiges Unwetter aus. Und sie können sich so gerade retten in so eine aufgelassene Walfangstation. Und als das Unwetter vorbei ist und sie an den Strand kommen, ist das Boot weg. Und sie sitzen auf der Insel fest und ohne Kommunikationsmittel jenseits aller Schifffahrtsrouten und haben vielleicht noch einen Schokoriegel und einen Apfel zu essen. Und dann beginnt dieser Überlebenskampf. Und das ist unglaublich gut beschrieben. Und die Isabelle Autissier ist die erste Frau gewesen in den 90er Jahren, die alleine eine Weltumsegelung gemacht hat. Also sie weiß, wovon sie schreibt. Und also es ist unglaublich spannend und nimmt einen total mit in die Geschichte. Und ich darf auch gar nicht so viel verraten. Es gibt dann noch quasi mehr oder weniger einen zweiten Teil. Die Geschichte geht halt in Paris weiter nach der Rückkehr. Und es zeigt nochmal auf, entschuldige Jenny, aber wie Medien halt mit solchen Sachen umgehen.
Da habe ich halt gar nichts mit am Hut. Aber das ist ein Reisebuch. Oder ist das auch nur ein Teil, ein Reisebuch, weil du sagst, hinterher geht es nochmal anders weiter?
Ja, es ist zum Teil ein Reisebuch, aber es geht tatsächlich nicht um diese Reisebeschreibung, sondern um diese Auseinandersetzung, was ist Moral noch wert, wenn ich existenziell bedroht bin, so und halt, ne, wie weit, oder mutiere ich zum Tier, oder wie archaische Verhaltensweisen einfach hochkommen.
Also so ein bisschen wie Herr der Fliegen ja auch, mit zwei Erwachsenen, die einfach jetzt in dieser Ausnahmesituation sind.
Ja, es ist vergleichbar, genau. Ja, ja, nicht so abenteuerlich wie Herr der Fliegen, aber so vom Setting her ist es tatsächlich ein bisschen vergleichbar.
Die Empfehlung von Margret Herz, Aufs Eis, Isabelle Odyssee. Und es ist halt auch kein Buch, was irgendwie aus der Geschichte stammt, sondern ist erst vor 3 Jahren frisch erschienen.
Genau. Und die gibt es mittlerweile im Taschenbuch halt. Ne? Und also empfehle ich sehr. Und auch dieses Buch ist eins, das ich sehr oft empfohlen habe und ja, bisher auch allen sehr gut gefallen hat. Es führt dann so ein bisschen an die Grenzen, sage ich noch dazu.
So, und damit sind wir direkt beim nächsten Thema. Apropos Grenzen, ne? Grenzen dicht machen. Es geht um den Brexit. Bei den nächsten beiden Empfehlungen, die du mitgebracht hast, ne?
Ja, genau. Ich habe noch mal 2 Bücher zu eben diesem ganz aktuellen Thema Brexit. Es gab im Herbst ein Buch im Tropenverlag, Schönes neues England von Sam Byers, was mich unglaublich beeindruckt hat. Also nicht nur wegen des sehr schönen Covers, was man da sieht. Sieht aus wie der Turmbau zu Babel. Und ja, beschreibt ein England nach dem Brexit, einige Jahre nach dem Brexit, und entwickelt ein Bild von diesem Land, wo es tatsächlich sehr darum geht, sich in den sozialen Medien zu zeigen und aufzufallen und dort präsent zu sein. Und das reale Leben eigentlich gar nicht mehr so wichtig ist. Das ist eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass ein sehr rechter Politiker sozusagen an die Macht gehievt werden soll und dann zum Schluss, dass er vielleicht mit seinen eigenen Waffen dann geschlagen wird. Und es geht auch um also die Stadtentwicklung oder die Entwicklung von Gemeinwesen und alles dies zusammen in einem Roman. Ist sehr dicht beschrieben, also man muss sich schon ein bisschen konzentrieren bei diesem Buch. Trotzdem sehr erhellend zum Teil, weil es auch teilweise so ja, satirische Elemente hat, die einem die Augen öffnen für das, was tatsächlich manchmal abgeht. Und das Hauptaugenmerk liegt tatsächlich auf diesen sozialen Medien und auf der Meinungsmache, die damit betrieben wird.
Aber es ist kein politisches Buch, es ist ein Roman.
Es ist ein Roman, eine Satire auf unsere gesellschaftlichen Verhältnisse.
Es ist ja immer irgendwie, finde ich, das Erhellendste, wenn man einen Roman liest und trotzdem das Gefühl hat, dass man auch auf einmal weitsichtiger geworden ist. Sei es, dass man geschichtlich auf einmal informierter ist oder vielleicht auch aktuelle Zusammenhänge besser verstehen kann. Ne?
Ja, es ist ja oft sehr entlarvend. Also gerade die Satire entlarvt ja immer das und das macht öffnet einem schon die Augen. Also danach ist man, glaube ich, nicht mehr so blauäugig, was den Facebook-Account anbelangt.
Und genau das ist ja auch beim nächsten Buch, was du dabei hast. Das ist eine total coole Kombination. Ein McEwan, es geht auch um den Brexit und es geht irgendwie auch um Kakerlaken beziehungsweise um Kafka, ne?
Ja, genau. Also das ist Satire pur, sage ich vorweg, ne, ein McEwan. Die Kakerlake ist ein ganz schmales, dünnes Bändchen, hat man gerade, ich glaube, wenn es überhaupt, also gerade 100 Seiten oder so. Und es beginnt damit, dass ein Jim Sams eine Verwandlung durchmacht und bei den, sag ich mal, Oberstufen oder ehemaligen Oberstufenschülern wird so verklingeln, Jim Sams, Gregor Samsa halt, ne, von Kafka, die Verwandlung. Und da war es ja so, dass sich ein Mensch in einen Insekt verwandelt hat, in einen Käfer. Und hier ist es so, dass sich Kakerlaken halt in Menschen verwandeln. Manchmal fragt man sich, ob das nicht tatsächlich auch schon mal bei den Verhaltensweisen sowieso passiert. Genau, aber hier ist es wirklich auf die Spitze getrieben, die Gesellschaftssatire. Es ist wirklich eine Kakerlake, die morgens wach wird in einem Bett als Premierminister von Großbritannien. Und es geht eben darum, ja, den Brexit durchzukriegen oder auch nicht. Und das ist einfach total gut aufgedröselt, sag ich mal, und sehr gut beschrieben oder einfach übertragen auf diese Szenerie von Al McEwan, und man hat großen Spaß. Und auch, also wenn Sam Byers Schönes neues England entlarvend war, dann ist das die Kakerlake noch viel, viel mehr, glaube ich. Also man erkennt da noch sehr viel mehr.
Kommen manchmal Leute zu dir rein und sagen, haben Sie Brexit-Literatur?
Nein, noch nicht, aber es ist natürlich, wir empfehlen das natürlich, ne, irgendwie, also auch gerade vor Weihnachten, das ist kurz vor Weihnachten rausgekommen, die Kakerlake, und dann, ja, sollte was Aktuelles sein und der Mensch ist politisch interessiert, dann kann man das sehr gut empfehlen, finde ich.
Ne? Ich fasse noch mal einmal zusammen, was wir heute alles hatten. Du hast dein 80er-Klassiker Stan Nadolny, Die Entdeckung der Langsamkeit. Dann hatten wir den Reiseroman, Was mit Menschen passiert, wenn sie auf einer einzelnen Insel verschollen sind, Herz auf Eis von Isabelle Autissier. Und dann kommt die Brexit-Literatur, Schönes neues England von Sam Byers und Ian McEwan, Die Kakerlake. Also wirklich unterschiedlichste, aber auch anspruchsvollste Literatur, die du heute mitgebracht hast. Ich habe noch ein Buch, weil ich ja hier die Ausbildung gemacht habe, rausgefischt. Das hat mich sofort angesprochen. Es heißt nämlich auch Tagebuch eines Buchhändlers von Sean Bythel oder Bissell. Und ich musste so lachen, als ich den Klappentext gelesen habe. Donnerstag, 24. April, Online-Bestellung 3, gefundene Bücher 3. Eine ältere Kundin erzählt mir, dass das nächste Buch ihres Buchclubs Dracula sei, aber sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, was er geschrieben hatte. Kasse insgesamt 160 von 70, 14 Kunden. Ist das die Wahrheit?
Ja, dann weiß ich nicht. Also schon. Also ich sag mal, die Anfänge, da wäre ich froh gewesen, wenn ich 140 Mark in der Kasse gehabt hätte. Da gab es ja auch noch Mark. Also es gibt so Tage, natürlich. Ne? Und auch diese Verhunzungen von Buchtiteln oder dass man Autor und titelgebende Person verwechselt. So halt, also das passiert schon immer wieder, auch gerne von Schülern.
Ich erinnere mich ja immer sehr gerne, was du in deinem Prospekt stehen hattest über deine Buchhandlung. Du hättest eine Kundin, die würde immer reinkommen und sagen, ich hätte gerne ein Buch. Ja. Dankeschön.
Ja, klar, genau. Also dann hat man natürlich ein weites Feld vor sich. Und eigentlich ist es mir lieber, wenn es etwas spezifizierter ist. Aber auch da, also ich versuche mich dann vorzutasten halt. Ne? Ja, wollen Sie es für sich selber oder verschenken? Für Mann, für Frau, alt, jung? Also es grenzt dann schon ein. Und ja, wissen Sie, was für Interessen vorliegen? Und dann nähert man sich so langsam an. Und dann kommt natürlich meistens dann doch mein Lieblingsbuch, mein derzeitiges, auf die Theke dann.
Janice Diener, als der Blues begann.
Genau, oder irgendwie ein flotter Krimi aus Skandinavien.
Und auf jeden Fall empfiehlt es sich immer, mit Buchhändlern zu sprechen. Die können das nämlich viel besser als jeder Online-Algorithmus, weil die nämlich auch wirklich den Menschen zuhören können und durch gezieltes Nachfragen noch viel besser das können, was im Internet als Kunden, die dies gekauft haben, kauften, auch beschrieben wird. Ich wünsche dir erfolgreichere Buchtage, als in diesem Buch Tagebuch eines Buchhändlers beschrieben wird. Aber hast du auch meistens, oder?
Ja, ja. Also jetzt ist es natürlich ruhiger, aber vor Weihnachten war schon sehr gut. Und das bestätigt uns in der Meinung, dass das Buch tatsächlich nicht tot ist und immer noch ein beliebtes Geschenk oder auch eben eine beliebte Freizeitbeschäftigung ist. Und auch vor allen Dingen im Moment, wo die Welt so ein bisschen in Aufruhr ist und überall irgendwie sich was bewegt und man gar nicht mehr so genau weiß, was Sache ist, bieten Bücher dann doch schon mal zu dem einen oder anderen Thema eine etwas bessere Orientierung als irgendein Tweet oder ja eine Schlagzeile in der Zeitung.
Gerade wenn es draußen so kalt ist, ne, dann gibt es nicht nur einen Schnee- und Eisbüchertisch, sondern da empfiehlt sich auch immer die Couch. Und da gibt es wunderbare Möglichkeiten, abends zu lesen. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr viel Vergnügen an diesem Podcast hattest. Ich freue mich immer über Feedback und sage erstmal Dankeschön an Margrit und bis zum nächsten Mal.
Okay, tschüss, viel Spaß.
Thank you.